Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, hab du Dank für diesen Tag. Es ist dein Tag. Er gehört dir. Wir alle gehören dir. Und hab du von Herzen Dank, dass du für diesen Tag etwas vorbereitet hast, dass du jeden Einzelnen kennst und dass du für jeden ganz persönlich etwas vorbereitet hast, dass du zu jedem ganz persönlich sprechen willst. Und wir danken dir für das Wunder, dass du dein ewig gültiges Wort heute Morgen konkretisieren willst in unsere Herzen hinein. Es sind vielleicht Dinge, die wir gar nicht hören wollen, Dinge, an die wir gar nicht denken, Gründe, warum wir gar nicht hier sind. Du vermagst zu reden, du vermagst in dein Licht zu stellen, du vermagst von Angesicht zu Angesicht in deiner Gegenwart zu handeln. Und so nimm nun diesen Tag in deine Hand. Wir wollen uns innerlich vor dir beugen, dir die Ehre geben, dich verherrlichen, dich preisen, dich loben. Wir alle sind Sandkörner vor dir, aber wir sind geadelt, weil du uns liebst, weil du dich unserer erbarmt hast und weil du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu retten. Und nun nimm auch alle Verkündigung, alle Aussprache, alle Workshops in deine Hand. Herr Jesus, komm du mit dem, was du dir für heute vorgenommen hast, bei uns an. Wir danken dir besonders für unsere beiden Brüder. Wir danken dir für Helge Stadelmann, für Volker Kauder, dass du sie benutzt und dass du durch sie sprichst und redest, dass sie ein Werkzeug in deiner Hand sind. Und danke, lieber Vater, für deine Gnade und dein Erbarmen. Hab du von Herzen Dank, dass du heute und auch in unserem Leben über unser Bitten und Verstehen tust. Wer ist solch ein wunderbarer Gott, wie du es bist? So ein gnädiger und barmherziger Herr. Herr Jesus, von Herzen Dank, dass wir dich kennen dürfen und dass unser Leben in deiner Hand liegt, dass unser Leben Sinn und Ziel hat und einen guten Ausgang. Gepriesen seist du, gelobt sei dein Name. Amen.
Wir haben heute ein positives Thema. Es geht um Gottes Segen. Und damit geht es darum, dass Gott uns Menschen Gutes zusprechen will. Das passt zum Evangelium. Das passt zu guten Nachrichten. Segnen, das heißt, wenn man das mal vom neutestamentlichen Wortgebrauch her sieht, Gutes sprechen, Gutes zusprechen. Und wenn Gott das tut, dann ist das ein wirksamer Zuspruch, der etwas bewirkt in Menschen, der uns ein Plus gibt, über das hinaus, was wir Menschen können. Gottes Segen, das ist dieses Plus, was wir brauchen in Minussituationen des Lebens. Und deswegen wünsche ich mir, dass jeder von uns sagen kann, aus Erfahrung, im Rückblick, sagen wir auf die letzte Wegstrecke, ich bin ein gesegneter Mensch. Ich hatte Anfang der Woche Geburtstag und dann kriegt man ja heute nicht mehr nur per Brief und Karte, sondern dann auch per E-Mail und in diesem Jahr zum ersten Mal, weil ich meinen Namen wegen meiner Tochter, um mit ihr so ein bisschen in Kontakt zu sein, ins Facebook eingeben hatte, jetzt kriegte ich auch noch per Facebook. Ich weiß nicht, wie viele Geburtstags- und Segenswünsche. Und dann kommt man ins Nachdenken und dann dachte ich, ja, ist richtig. Wenn ich so auf die letzten ein, zwei Jahre zurückblicke, ich bin ein gesegneter Mensch. Einer, dem Gott Gutes gegeben hat. Und das kann man brauchen. Ich schreibe gerade an einem Buch, wo ich mich in den letzten zwei Monaten viel mit dem gesellschaftlichen Kontext der Kirche und wie sich das auswirkt in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen musste. Und da kann man ja den Eindruck kriegen, wir werden vor allem in der nächsten Generation, das heißt in den nächsten 40 Jahren, ganz viele gestresste Menschen haben. Gestresste Völker vielleicht. Gestresste Staaten. Da haben wir so viele Probleme, die zu lösen sind, die Stress auf die Leute bringen. Als zu Anfang des Jahres die IHK in Gießen ihren Neujahrsempfang hatte, war ein Professor eingeladen, der fing gleich seinen Vortrag an mit der Aussage, ihr habt kein Problem, ihr seid das Problem. Und dann sagte er ihnen da in der Kongresshalle in Gießen, all diesen erfolgreichen Industrie- und Handelskammerleuten, Hunderten von ihnen, ihr habt mit in der letzten Generation, in den letzten 50 Jahren dafür gesorgt, dass wir in Probleme reingekommen sind, die sich jetzt noch multiplizieren werden in den nächsten Jahren. Und dann sagt er, wir alle haben dazu beigetragen, dass es zwar mehr wirtschaftlichen Erfolg gab, aber weniger Kinder und dass wir ein Generationenproblem haben werden, dass jede Elterngeneration noch um ein Drittel größer gewesen sein wird als die Kindergeneration, dass das Land schrumpfen wird, dass es ein Problem mit Bruttosozialprodukt geben könnte, dass, wenn wir Babyboomer jetzt dann demnächst irgendwann so langsam in Rente gehen oder Leute in Pension gehen, selbst die Länder, die sich vorgenommen haben, künftig keine Schulden mehr zu machen, sondern zu sparen, dahin kommen werden, dass sie ungeheure Kosten allein für Pensionen aufbringen müssen und. Man könnte das alles ausführen. Man könnte sagen, dass da eine Generation, ich denke an die Generation der eigenen Kinder, die inzwischen verheiratet und im Berufsleben sind, dass das eine Generation sein wird, wo man von einem Gehalt in einer Familie gar nicht mehr leben kann, wegen all der Abgaben, die auf einen zukommen in einer schrumpfenden Gesellschaft und überalternden Gesellschaft. Und dass man trotzdem in der gleichen Generation mehr Kinder haben sollte, damit das Problem sich nicht fortsetzt, als es die letzte Generation hatte. Da ist die Quadratur des Kreises angesagt und man könnte sagen, das wird eine ziemlich stressige Zeit. Da wächst die Weltbevölkerung noch bis 2050 auf 9,5 Millionen. Im Herbst diesen Jahres werden wir die 7 Milliarden erreichen. Da beteiligen sich immer mehr Leute an dem Wohlstand und dabei gehen die Energie und Rohstoffe immer mehr zu Ende. Und das soll man alles lösen. Gestresste Situation. Da bin ich dann froh, dass ich Theologe bin. Und genau in solchen Situationen, wo die Situationen nicht einfach sind, und es ist uns nirgends verheißen, dass immer alles einfacher wird, genau in solchen Situationen ist es gut zu wissen, dass wir eben nicht nur gestresste Leute sein müssen, sondern gesegnete Menschen sein können. Es ist gut, dass wir uns von Gott Gutes zusprechen lassen. Und ich möchte uns dazu einen Abschnitt aus der Bibel lesen, der zum Thema Segen der vielleicht bekannteste ist in der ganzen Bibel. Man kann ihn am Ende jedes Gottesdienstes hören. 4. Mose, Kapitel 6, von Vers 22 an. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr richte sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist der klassische Abschnitt in der Bibel zum Thema Segen, der aaronitische Segen. Gott spricht uns Gutes zu. Gott will uns segnen. Wie sieht das aus? Wenn man diese Verse liest, dann merkt man, die erste gute Nachricht ist gleich überhaupt. Gott will segnen. Das bestimmt tief unser Gottesbild als Christen. Wir haben keinen Gott, vor dem wir oder irgendwer Angst haben müsste. Man muss sich auch nicht Sorgen machen, wenn Menschen mit einem christlichen Glauben auf dieser Welt unterwegs sind und zu diesem Glauben stehen. als wäre das etwas Gefährliches oder Bedrohliches, sondern Menschen, die begriffen haben, wer Gott ist, die haben begriffen, dass sie es mit einem guten Gott zu tun haben, der es gut mit den Menschen meint. Und so merken wir gleich hier in diesem Bibelabschnitt am Anfang, dass Gott die Initiative ergreift zum Segnen. Der Herr redet mit Mose und spricht: Sage Aaron, so sollt ihr handeln, wenn ihr die Israeliten segnet. Gott ergreift die Initiative zum Segnen. Übrigens, im Hebräischen ist dieses ganze vierte Buch Mose überschrieben mit der Überschrift in der Wüste, Bemidbar. Das ist immer so, wie ein Buch gerade anfängt, die ersten Worte im Hebräischen, die werden zur Überschrift in den fünf Büchern Mose. Aber das ist auch eben ein großer Teil dessen, was dieses vierte Buch Mose schildert. Ein Volk unterwegs in der Wüste. Also auch ein Volk unterwegs in eher einer gestressten Situation. Wüste, das ist nicht das Land, wo Milch und Honig fließt, wo alles glatt geht, wo man immer so ganz genau weiß, morgen haben wir mehr als heute und übermorgen noch mehr und dann noch mehr und es geht uns gut. Heutzutage, wenn man da als Tourist hinkommt, dann kann man sich manchmal so vor Augen führen, ja, wie paradox das sein kann. Als ich mal auf den Moseberg stieg und im St. Katharina-Kloster dort war, dann in dem Gästehaus daneben, da kann man dann mitten in der Wüste im Swimmingpool schwimmen. Das tat ich dann auch, aber es kam einem schon komisch vor, mitten in der Wüste dieser Luxus. Das hatten die Israeliten damals nicht, das war eher auch so eine Wanderung wie manche Aspekte der nächsten vier Jahrzehnte für unsere Gesellschaft sind. Da gibt es auch Wüstenstrecken, nicht einfache Herausforderungen. Und was tut Gott ausgerechnet in diesem Buch, wo sein Volk durch eine schwierige Wüstenstrecke gehen muss? Er ergreift die Initiative und sagt zu Mose: Hör mal, so soll es zugehen, wenn ihr in meinem Namen die Israeliten segnet. Wenn ihr ihnen von mir her Gutes zuspricht, das dann auch wirksam wird in ihrem Leben. Also, das Erste, was wir wissen und wissen müssen, ist, wir haben einen Gott, der segnen will. Und das gilt jetzt auch für jeden von uns. Ob ich nun nicht genau weiß, wie beruflich die nächste Wegstrecke aussieht, ob ich nicht weiß, wann irgendwo die Jahre beginnen, wo die Gesundheit an der einen oder anderen Stelle wackelt. Egal wie meine Strecke in der Wüste aussehen mag, das, was ich wissen muss, ist, Gott meint es gut. Gott will wirksam in mein Leben Gutes hineinlegen. Und diese Kraft des Segens, das ist eine enorme Ermutigung. Von daher bin ich ein zuversichtlicher Mensch. Nicht einfach, weil man ein geborener Optimist wäre, sondern weil man weiß, Gott meint es gut. Ich muss nicht ein gestresster, ich darf ein gesegneter Mann oder eine gesegnete Frau sein. Ein zweites: Gott segnet meist durch Menschen. Gott segnet meist durch Menschen. Gott hat auch manchmal direkt Leuten seinen Segen zugesprochen. Der Abraham hat gehört: Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Und da hat eine Segensgeschichte begonnen in Israel, die uns heute hier in Langsteinbach längst erreicht hat. Wir gehören zu den Gesegneten. Da hat Gott die Initiative ergriffen und direkt einen Menschen, den er erwählt hat, gesegnet. Aber hier in unserem Bibeltext, da wird auch deutlich, Gott segnet durch Menschen. Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr sagen, zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Das heißt, Gott lässt seinen Segen nicht wie so ein Frühlingsregen auf dürres Land einfach nur vom Himmel herunterfallen, sondern Gott möchte Menschen gebrauchen, dass sie zu Kanälen des Segens für andere werden. In diesem Fall sind es die Priester in Israel. Aber es sind eben auch schon im Alten Testament nicht nur die Priester, durch die Gott segnet. Da denke ich mal an so ein unscheinbares kleines Buch im Alten Testament, wie das Buch Rut, wo dann so ganz beiläufig eine Szene erwähnt wird, die mir immer wieder so vor Augen führt, wie das so sein könnte. Wenn ich so morgens mit dem Auto auf den Hof unserer Hochschule fahre und wenn mir der erste Student über den Weg läuft und grüßt. Dort ist es so, auf dem Feld kommt der Boas, also der Großgrundbesitzer, auf das Feld. Dort sind gerade die Schnitter zugange und dann gibt's eine interessante Begrüßung und die hat mit Segen zu tun. Und Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten: Der Herr segne dich. Also das geht mir eben manchmal durch den Kopf, wenn ich auf meinen Parkplatz fahre. Wie ist die Realität? Ich steige aus dem Auto, 10 Studenten kommen vorbei, keiner hat den Rektor gesehen. Das ist die Wirklichkeit. Die Wunschvorstellung im Kopf des Theologen ist, dass da irgendjemand sagt: Der Herr sei mit dir. Gut. Wolfgang, genau das muss es sein. Und der andere grüßt: Der Herr segne dich. Ich fand das mal so berührend, als meine Frau mir erzählte, dass ihr Cousin, wenn der morgens zur Schule ging, dass ihm die Mutter die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat: Der Herr segne dich. Und sie sagt, und ich bin oft in die Schule gegangen, hatte so viel Angst. Sie, wer sie kennt, weiß, ist ein äußerst lieber, friedlicher Mensch. Aber in der ersten Schulstunde hat sie damals, Anfang der 60er Jahre, eine Ohrfeige bekommen. Oder musste in die Ecke oder irgend sowas. Und sie sagt, wie oft bin ich mit Bangen in die Schule gegangen? Und da habe ich meinen Cousin beneidet, jeden Morgen, wenn er zur Schule ging: Der Herr segne dich in der Schule. Als Gesegneter durfte der kleine Cousin in die Schule gehen. Gott segnet durch Menschen. Und ich habe mir manchmal gedacht, wir müssten mehr in unseren Tag hineingehen, in dieser Haltung: Wem darf ich heute ein Segen sein? Und gelegentlich erinnerte ich mich genau an dies, wenn da wieder irgendwas kam, was einem so richtig quer ging, wo per E-Mail oder Brief oder sonst was wieder irgendeine Sache an den Kopf geworfen wurde von jemand, der es nicht gut mit einem meinte, und dann fiel einem ein: Hör mal, in der Bibel steht, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn einem dann einfällt, wirklich zu sagen: Herr, mögst du nun diesen Menschen segnen. Und wenn es manchmal der Segen der Umkehr ist, die man dem anderen wünscht. Aber Gott will durch Menschen segnen. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich ein Mensch bin in meinem Alltag, der um sich herum schlechte Laune verbreitet, der um sich herum Wunden reißt im Leben von anderen Menschen, vor dem andere Menschen vielleicht sich fürchten oder vor dessen spitzer Feder oder spitzen Worten sie Sorge haben, oder ob ich ein Mensch bin, der anderen im Namen Gottes Gutes wünscht und Gutes zuspricht. Wie das geht, werden wir gleich hören. Aber da kann jeder jetzt mal für einen Augenblick über sich selber nachdenken, ob er, sie, nach diesem Männertag hier vielleicht viel bewusster noch im Alltag stehen möchte, mit diesem festen Vorsatz, um Gottes Willen ein Segen sein zu wollen für andere. Denn das hatten wir ja schon gehört. Gott will segnen. Und Gott segnet meist durch Menschen. Ein drittes. Gott sagt uns, wie Segen geht. Gerade wenn wir diese Verse hier miteinander lesen, dann merkt man, Gott macht deutlich, wie Segnen geht. Er legt ja hier in diesem Fall dem Mose und Aaron und den Leuten, die segnen sollen, geradezu die Worte in den Mund, damit sie die Sprache des Segens lernen. Was können wir da lernen, wenn Gott uns sagen will, wie Segnen geht? Zum einen, Segen ist immer Gottes Rede. Da steht nicht, ich segne dich. Ich segne dich, so als hätten wir als Prokuratoren des Segens Gottes den Segen in der Tasche und können den irgendwo in ein anderes Leben hineinlegen. Nicht ich segne dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr richte sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Segen und Segenssprache geht immer über Gott. Segnen, so könnte man sagen, ist immer ein Reden über den Himmel. Via Himmel. Das heißt, wir haben ja oft auf dieser Erde direkt miteinander zu tun. Face to face. Mensch zu Mensch. Auge in Auge. Und da müssen wir unsere menschlichen Dinge miteinander klären und abhandeln. Das ist so normalerweise. Das ist das, was wir meistens tun. Aber beim Segnen, da kommt Gott dazwischen. Egal wie nah wir uns sind. Beim Segen, da ist das so, jetzt komme ich doch nochmal auf die Handys zu sprechen, als wenn ich hier mein Handy hätte und wollte mit dem Wolfgang Barke telefonieren, hier in der ersten Reihe. Dann ginge das so von meinem Handy hoch zum Satelliten und von dort zu seinem Handy und dann würden wir so kommunizieren. Egal wie viele Mauern dazwischen wären, egal wie fern oder nah wir sind, es ginge über den Satelliten. Die Handys, die funktionieren nicht von Apparat zu Apparat. Sie funktionieren nur via oben. Und so ist das beim Segen. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr schaue freundlich auf dich. Der Herr schenke dir seine volle Aufmerksamkeit. Da ist immer Gott dazwischen. Und zwar Gott dazwischen, damit seine Initiative, uns gut zu tun, in Gang kommt. Das ist das, was segnen will. Und es ist der Name, wenn hier die Luther-Übersetzung von der Herr spricht, dann geht es da eben um Jahwe, den Bundesgott. Das heißt, der Gott, der mit dir im Bunde ist, der dein Bundesgenosse im Leben sein will, dieser Gott, er tue dir Gutes. So geht Segnen. Etwas anderes, was wir lernen, wie Segnen geht, ist nicht nur, dass Gott sozusagen immer dazwischen ist, damit wir sein Gutes dem anderen zusprechen und mit seiner Wirkkraft rechnen, das Gute dann auch zu tun, damit es eben nicht leere Worte bleiben. Das andere ist, es ist immer diese konjunktivische Sprache. Segen ist immer, der Herr möge das tun. Er segne dich, er behüte dich, er lasse leuchten. Ja? Es ist nicht so, als würden wir einfach nur ein Gebet sprechen. Herr, segne den und den. Der Herr möge das tun. Es ist eine andere Redeweise. Aber es ist diese indirekte Redeweise, die damit mit dem Respekt verbunden ist, dass Gott die Freiheit hat, zu handeln, wie er will. Es könnte auch mal Gründe geben, wo Gott jemanden gerade mal für irgendetwas nicht segnen kann. Das war ja die Diskussion in den letzten 15 Jahren in den Kirchen, nachdem insgesamt in einer gestressten Gesellschaft offensichtlich das Bedürfnis zunahm, an den wesentlichen Wendepunkten des Lebens Segenshandlungen, sozusagen sogenannte Kasualien zu empfangen. Da machte man sich dann Gedanken, als man merkt, die Leute wollen Segen an den wesentlichen Wendepunkten des Lebens. Dann kam die Diskussion in den Kirchen auf seit 1995. Ja, kann man eventuell, wenn die Leute doch einen Segen wollen, auch einen Segen geben und zusprechen für Sachen, die Gott eigentlich verboten hat zu tun? Und einige haben gesagt, nein, wir können nicht segnen, was Gott verboten hat. Ich kann nicht einen Weg der Sünde segnen. Und andere haben gesagt, aber wenn es die Leute doch wollen, dann spenden wir mal freizügig Segen. Nein, nein. Also diese konjunktivische Redeweise, die will uns schon deutlich machen, dass Gott nicht sozusagen immer automatisch alle segnet. Gott schaut ins Herz. Gott kennt den Menschen. Gott kennt seine Bedürfnisse. Gott weiß, was er wirklich braucht. Und deswegen, wenn wir Segensträger sind und Menschen segnen, dann respektieren wir immer dies, dass Gott es am besten weiß und sprechen deswegen nicht den Segen so direkt zu, Segen drauf, sondern der Herr möge das tun. Wir überlassen, stellen es in Gottes Weisheit und in Gottes besser Wissen als unser Wissen. Das gehört auch zum Segnen lernen. Und wie oft, ich merke das selbst unter Theologen, speziell unter theologischen Dozenten und Professoren, da geht verloren die Sprache des Segens. Wenn ein Jahrgang Theologiestudenten bei uns absolviert, dann sage ich seit Jahren jedes Mal dem Kollegen, der dann am Ende den Segen sprechen soll, zu diesen Absolvierenden: Sprich bitte nicht nur ein Fürbittegebet, sondern sprich einen Segen am Ende. Nicht nur, lieber Herr, lass es jetzt diesen Absolventen in ihrem Dienstleben gut gehen oder so, sondern der Herr möge das und das tun. Sprich einen Segen. Benutze die Segenssprache. Gott will, dass du ein Segensträger bist. Also auch das gehört zum Segen. Und vielleicht noch eine dritte Beobachtung zu diesem, dass Gott uns segnen lehren will. Segnen bedeutet, Menschen mit Gott in Verbindung und in Berührung zu bringen. Wenn wir den letzten Vers hier anschauen, Vers 27, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Der Name Gottes, das steht für alles, wofür Gott steht. Und das heißt, ihr sollt Menschen mit mir in Berührung bringen. Mit meinem Wirken, mit meinem Zuspruch, mit dem, was ich Gutes für sie und in ihrem Leben und für ihre Lebenssituation wirken will. Damit sollt ihr sie in Berührung bringen, wenn ihr segnet. Von daher, lasst uns mal alle fleißig sein, wenn es um Segen geht. Wir bringen Menschen so mit Gott in Berührung. Wir werden das heute Nachmittag noch mal kurz ansprechen, wie Jesus seine Jünger in Matthäus 10 aussendet zu einer Verkündigungsreise. Und dann sagt er, wenn ihr in irgendein Dorf kommt, dann sagt, der Shalom Gottes sei mit diesem Haus. Und wenn darin ein Kind des Friedens ist, wird der Friede, den ihr zugesprochen habt, auf dieses Haus kommen und dieses Haus wird Frieden erfahren. Und wenn nicht, darüber sprechen wir heute Nachmittag, dann ist nichts passiert, dann kommt der Segen wieder zurück. So ist es dort gesagt. Also Menschen sollen auch, wenn sie in Häuser und Orte gehen, wirklich solche sein, die Gottes Segen invozieren für diese Menschen, die ihnen begegnen, an diesem Berufstag, an diesem Ort, wo sie sind. So hat Gott sich das gedacht. Und ein letztes: Gottes Segen ist unerschöpflich und konkret. Gottes Segen ist unerschöpflich und konkret. Zum einen, Gottes Segen ist unerschöpflich. Das sieht man jetzt nicht so genau in der deutschen Übersetzung. Aber wenn Sie diesen aaronitischen Segen irgendwann mal Gelegenheit hätten, auf Hebräisch zu lesen, dann würde Ihnen Folgendes auffallen. Und das merkt man manchmal an solchen berühmten Stellen der Bibel, wo die Sprache ganz dicht wird, dass dann im Hebräischen eine Lautmalerei einsetzt. Dass also auch mit der Form, mit der Schönheit der Sprache etwas zum Ausdruck gebracht werden soll. Und das ist hier so. Dieser aaronitische Segen besteht ja aus drei Gliedern. Und im Hebräischen, da kann man etwas machen, was man auf Deutsch nicht tun kann. Da kann man gewisse Dinge mit ganz wenigen Wörtern ausdrücken, indem vorne oder hinten dran ans Wort irgendetwas kommt. ein Präfix oder Suffix, so nennt man das. Und so ist das so, das erste Glied dieses Segens, auf Deutsch, der Herr segne dich und behüte dich, besteht im Hebräischen nur aus drei Wörtern. Das zweite Glied dieses aaronitischen Segens, den wir immer wieder am Ende von Gottesdiensten empfangen, besteht im Hebräischen aus fünf Wörtern. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Auf Deutsch ganz viele Wörter, auf Hebräisch fünf Wörter. Und der dritte Teil dieses Segens, der Herr richte sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, besteht im Hebräischen aus sieben Wörtern. Was da lautmalerisch auf Hebräisch zum Ausdruck gebracht wird, in der typisch bildhaften hebräischen Weise, ist dies: Leute, macht euch keine Sorgen, dass Gottes Segen versiegt, wie eine Quelle, wo immer weniger tröpfelt. Es wird immer weniger, am Ende reicht's nicht. Macht euch nicht Sorgen, zum Beispiel, wenn ihr, wie ich, mit 16 Jahren in Berührung mit dem christlichen Glauben gekommen seid und damals wirklich erfahren habt, wie gut Gott ist, dass es im Alter nicht mehr langt oder so. Habt nicht die Sorge, dass damals, als eure Gemeinde aufgeblüht ist, noch Segenszeiten waren, oder in Baden und Württemberg, wo es Erweckungsgebiete gab, dass das für früher gereicht hat und jetzt versiegt einfach der Segen Gottes. Sondern diese hebräische Lautmalerei will deutlich machen, Gottes Segen ist wie so eine Kaskade. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Gottes Segensschatz ist nie leer. Also, Gottes Segen ist unerschöpflich. Das dürfen wir wissen, egal wie trocken die Wüstenwanderung ist, wie schwierig die Zeiten einer nächsten Generation sein mögen. Gott hat immer noch was zum Drauflegen. Das ist auch eine Zukunft, eine Perspektive, die wir für die Zukunft im Blick auf unseren Gott haben, der jede Art von Möglichkeiten hat. Und Gottes Segen ist nicht nur unerschöpflich, sondern konkret. Der Herr segne dich, und zwar, er behüte dich. Wir fragilen Menschen, wir brauchen Gottes schützende Hand um uns. Gut, das ist einmal so, wenn man auf der Autobahn oder sonst wo unterwegs ist. Gottes Schutz. Auch unser Glaubensleben braucht Gottes Schutz, damit wir nicht mal gut anfangen und irgendwann ist alles verwässerter. Unsere Gemeinden brauchen Gottes Schutz. Unser Gemeinwesen braucht Gottes Schutz. Der Herr segne dich. Das heißt zuerst mal, er halte seine bewahrende Hand über dem allen. Es ist gut zu wissen, dass Gott, der Allmächtige, immer noch da ist, wenn wir Menschen gerade fragen, was sind denn die Möglichkeiten, um Zukunft zu gestalten? Der Herr behüte dich. Und eben bei diesem zweiten Segen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Auch da ist der Segen ganz konkret. Was heißt das denn? Habe ich mich manchmal gefragt, wenn am Ende des Gottesdienstes steht man und hört das, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Was heißt das denn? Das heißt ganz einfach, wenn der Herr auf dich guckt, wenn Gott auf dich guckt, dann strahlt er. Ich habe irgendwo auf meinem Schreibtisch ein Bild meiner Tochter stehen. Woanders gibt es dann das Bild von allen vier Kindern. Sie lebt inzwischen in Südamerika, ist dort verheiratet. Aber ihr könnt mir glauben, wenn ich dann mal von einem Manuskript, von einer Korrespondenz, von irgendwas, was ich am Computer tue, weggucke und der Blick geht ein bisschen nach links auf das Bild meines erwachsenen Kindes, da strahle ich. Warum? Weil ich diesen Menschen ungeheuer lieb habe. Weil sie mir so viel bedeutet. Und da könnten noch, wenn ich mehr Platz hätte, noch ein paar mehr Bilder stehen. Wo immer, wenn ich da drauf gucke, sich die Miene erhellt. Und schauen Sie, genau das gehört wieder zu unserem christlichen Gottesbild. Wir haben nicht einen Gott, vor dem wir Angst und Bange haben. Gott ist eben nicht nur so, wie es manche in den Kinderliedern schon gehört haben. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und sozusagen, wo ertappt mich Gott wieder und will reinhauen. So der Oberaufpasser, die Supernanny im Himmel. Das ist nicht das biblische Gottesbild, sondern das gehört zum Segen. Der Herr strahle, wenn er an dich denkt. Das stellen wir uns mal vor. Und warum tut er das? Weil er uns gnädig ist. Und da wissen wir gerade im Neuen Testament, warum er uns gnädig ist. Das hat Jesus das Leben gekostet, dass Gott strahlen kann, wenn er an uns denkt. Aber das ist für mich ungeheuer tröstlich und ermutigend, dass ich weiß, da oben oder wo, Gott ist ja überall, allgegenwärtig. Wenn Gott mich sieht, leuchtet sein Angesicht. Das gehört zu dem Guten, was mir gilt, weil er mir gnädig ist. Also, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Er sei dir gnädig. Und das Letzte, der Herr richte sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ich erwähnte es eingangs schon, irgendwann wohl im Lauf dieses Herbstes werden 7 Milliarden Menschen auf diesem Globus sein. Irgendwann 1999 waren es 6 Milliarden. Ich glaube, auf dem Balkan wurde einer zum 6-milliardensten Menschen erklärt. 12 Jahre später 1 Milliarde mehr. Bin ich da nicht einfach nur einer von vielen? Das Individuum zählt nicht, geht unter in der Masse. Eins darf ich ganz sicher wissen. Gott richtet konzentriert sein Angesicht auf mich, auf dich und übersieht keinen. Das ist göttliche Möglichkeit. Und das ist Segen. Dass Gott mich nicht mal ein paar Jahre vergisst oder ein paar Monate, sondern dass egal wo ich gehe, er auf mich sieht, er, der gute Gott, sich auf mich konzentriert und schaut. Als wir vorhin tankten, irgendwo hier kurz vor Karlsruhe, hatte ich noch Zeit, noch kurz so einen Kartenständer mir anzuschauen. Da war ein Bild, einer las Zeitungen, die Ehefrau war irgendwas am Herd machen und dann stand der Spruch, also die Zeitung am Frühstückstisch hat einen Vorteil, man muss wenigstens einmal am Tag nicht das Gesicht seines Mannes sehen. Böser Spruch, ich zeige den gleich meiner Frau. Wir haben beide gelacht und stiegen ins Auto. Aber Gott, das ist nicht so, als hätte er die Zeitung vorm Gesicht, weil er mit so vielen Sachen beschäftigt ist, sondern Gott ist für mich und dich da, als gäbe es nur dich und mich. Das ist Segen. Der Herr richte sein Angesicht auf dich. Mit welchem Ziel? Um dir Shalom, um dir Frieden, Geborgenheit, ein bewahrtes Leben zu geben. Liebe Leute, wenn wir Menschen sind, die von sich sagen können, ich bin ein gesegneter Mensch, und die dann diese feste Intention mit sich tragen und ich möchte in meinem Alltag, in meinem Beruf, da wo ich unterwegs bin, ein Segenskanal Gottes sein, dann sind wir positive, beschenkte Menschen. Denn Gott hat Gutes im Sinn und er will Gutes zusprechen. Und wenn er Gutes zuspricht und das heißt segnet, dann geschieht Gutes. Denn Gott macht nicht nur Worte, sondern wenn Gott segnet, dann haben wir es gut. Amen. Und wir beten. Lieber Herr, ich freue mich über dieses Bild von dir selbst, das du uns in deinem Wort sagst. Du bist ein guter Gott, du willst segnen. Und du beschenkst mit so viel Gutem. Du behütest uns. Du kannst uns bewahren auch vor groben Fehlern, bewahren auf einer guten Spur des Lebens. Du bist uns gnädig und strahlst, wenn du an uns denkst. Und wir haben deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit, die uns mit einem geborgenen Leben, mit geordneten Lebensverhältnissen in deinem Sinne mit guten Lebenswegen beschenken will. Wir danken dir, dass du ein segnender Gott bist. Und wir wünschen uns, Menschen zu sein, die für alle anderen um uns herum ein echter Segen sind. Amen.